Wir haben jetzt hier alles angedreht, was leuchten kann. Die hört nicht. Was wollen wir machen? So, okay, alles klar. Tumor im zentralen Nervensystem. Letzte Warnstufe. Alarmstufe rot.
Ich weiß, es gab eine Situation, da habe ich es aus Verzweiflung gegoogelt. Da habe ich gegoogelt, ich weine immer. Woran könnte das liegen? Und auch da hat es ziemlich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, ey Mann, hier läuft irgendwas richtig nicht rund.
Das war wirklich so ein Reset-Knopf durch Eskalation. Und eine Riesenchance. Aus heutiger Sicht größte Chance. Ich hätte sonst nicht alles auf links gedreht und ich habe alles auf links gedreht.
Deine unerhörte Story. Der Podcast zur Aufdeckung deines unerhörten inneren Dialogs.
Schonungslos ehrlich und heilsam heiter mit fundiertem Hintergrund.
Steig mal ein, Charlotte. Wir sind eigentlich schon mittendrin.
Ja, wir sind schon mittendrin. Wir sprechen über Depressionen heute oder depressive Episoden oder was auch immer, wie man auch immer das benennt, wenn es einer Person über einen längeren Zeitraum einfach nicht besonders gut geht. Und das passiert erstaunlich vielen Leuten. Also ich hatte jetzt in Vorbereitung mir nochmal die Zahlen angeschaut und ich habe bei der AOK zum Beispiel gefunden, die geht davon aus, dass 9,5 Millionen Menschen in Deutschland mit Depressionen diagnostiziert wurden. Ich habe an anderer Stelle, bei NTV gab es eine Zusammenfassung, die gehen davon aus, dass jeder vierte Deutsche schon mal eine Depression hatte, was übrigens auch dazu führt, dass einfach die Mehrheit der Deutschen jemanden kennt, der eine Depression hatte. Also entweder hatte selbst oder aber auf jeden Fall im Umfeld gibt es Personen, die darunter schon mal gelitten haben. Das sind ganz schön viele. Es ist die häufigste psychische Erkrankung.
Ja, und wir haben uns, also ich habe eben gesagt, ne, wir sind schon mittendrin, natürlich haben wir uns eben schon, also meistens schlittert ihr ja so rein hier in unsere Gespräche, weil wir einfach schon sprechen und uns gegenseitig abholen, über was wir gleich sprechen wollen. Und wir sind bei diesen 9,5 Millionen, also ich bin da vor allem bei hängen geblieben, dass ich dachte, es kommt mir wenig vor. Also diese Zahl setzt sich eben aus diagnostizierten Menschen zusammen, die AOK hat sich da natürlich dann, also alle Krankenkassen haben ihre Zahlen zusammengelegt. Und mir kam es wenig vor. Und dann haben wir uns so darüber unterhalten, woran kann das liegen? Weil vielleicht einige Menschen, die Depressionen haben oder depressive Episoden kennen, das nicht unbedingt diagnostiziert haben, damit nicht unbedingt zum Arzt gegangen sind, sich darüber vielleicht gar nicht unbedingt bewusst sind, dass das so ist, dass das zu Depressionen oder depressiven Episoden gehört. Das, was sie da fühlen, erleben, was sie da umtreibt.
Ja, und da kann ich gleich sagen, dass ich zum Beispiel nicht in diesen 9,5 Millionen stecke, aber auch schon Erfahrungen gemacht habe mit Depressionen und übrigens auch ziemlich lang gebraucht habe, bis ich verstanden habe, was das ist. Es kommt ja in unterschiedlichen Deckmäntelchen und es gibt diese klassische Depression, ne, die nach ICD-10 wird die diagnostiziert, das ist, wenn man halt die gedrückte Stimmung hat, wenn man so einen Interessensverlust hat, Freudlosigkeit, nicht mehr so einen Antrieb wie sonst, sich oft so isoliert und zurückzieht. Das sind so die klassischen Symptome. Aber es gibt auch noch andere Formen. Und die sind teilweise auch versteckter und subtiler und können einen in gleichem Maße quälen und die gleichen Konsequenzen haben, wie das, was man so kennt und was vom Arzt auch im ersten Schritt so diagnostiziert wird.
Ja, und ich bin dann auch nochmal so durch so reingegangen und habe so überlegt, ob ich eigentlich dazugehören würde mit meiner Geschichte und ich bin mir gar nicht sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich quasi auf dem Papier in den Zahlen, Daten, Fakten einer Krankenkasse, ob ich in diese 9,5 Millionen mit reingerechnet würde. Weil ich einfach Läuse und Flöhe hatte. Also ich hatte einen unentdeckten Tumor, der mich zermürbt hat innerlich und bin aber in der Psychosomatik-Ecke damit gelandet. Und ich habe auch auf jeden Fall damit depressive Symptome gehabt. Also deswegen sage ich Läuse und Flöhe. Es war auf jeden Fall beides. Es waren auf jeden Fall Symptome einer Depression. Und es hatte aber eine körperliche Komponente, Also mit einem unentdeckten Tumor in sich unterwegs zu sein, ist das Leben einfach ein kleines bisschen unangenehmer, als wenn es körperlich zumindest okay wäre. Und deshalb war das war eine schwierige Zeit, weil es so über 3 Jahre nicht erkannt wurde, was das ist. Und eben die Antwort war, okay, du hast so starke Schmerzen, so wie andere halt Hautausschlag kriegen. Du hast Stress, hast Rückenschmerzen und andere kriegen Bauchschmerzen oder Hautausschlag. Und das hat mich natürlich, weil diese Schmerzen immer schlimmer wurden, Klammer auf, weil dieser Tumor immer weiter gewachsen ist, hat mich jetzt mental und in meinem Seelenleben nicht stabiler gemacht. Und ja, natürlich hatte ich dann auch Symptome einer Depression. Und ich konnte mich dem aber dann mit dem Entfernen dieses Tumors nach dieser Operation mit Reha und so weiter viel mehr widmen und kann im Rückblick auch viel besser auseinanderhalten, was war denn was? Also was war vorher schon, auch bevor ich mit Symptomen und Schmerzen in Kontakt gekommen bin, was waren da schon Symptome einer versteckten Depression? Also mit was habe ich sozusagen schon immer gehandelt, ohne dass mir bewusst war, dass das Anzeichen einer versteckten Depression sind.
Und da würde mich interessieren, hat vorher jemand dich darauf schon mal angesprochen? Also war das deinem Umfeld bekannt? Jetzt auch vor dem Tumor? Wenn du sagst, du hast da eigentlich schon Berührungspunkte gehabt?
Du meinst jetzt mit Umfeld so Freunde, Familie, Kollegen, Vorgesetzte?
Ja.
Nee.
Ja.
Also das ist ja das Charakteristikum, dass das keiner mitschneidet. Also beziehungsweise vielleicht mitschneidet, aber dass du es keinem zeigst, dass das eben die perfekte Fassade ist.
Bei der versteckten Depression, ja. Mhm.
Ja.
Bei der klassischen schon, also auch das wird häufig versteckt, aber es gibt da viele, viele Sachen, die man im Außen erkennen kann, wenn jetzt ein Freund oder ein Verwandter oder sonst wer an einer Depression leidet. Das ist dann offensichtlicher, wenn jemand zum Beispiel nicht zur Arbeit erscheint, ne, dann kann man da nachhaken. Wenn die Depression versteckt ist und das ist ein Thema, was wir uns heute einmal anschauen wollen, denn wir haben damit beide Erfahrungen gemacht, dann ist nochmal was anderes. Ne?
Vielleicht, ich glaube, da sind wir eben ein bisschen drüber galoppiert. Magst du noch einmal so die quasi die richtige Depression, also das, was du gerade sagtest, wenn da plötzlich jemand nicht zur Arbeit kommt, wo man mal nachfasst?
Ja. Also bei einer richtigen Depression geht man davon aus, dass die Person, das sind 6 Kriterien, dass jemand, die so eine gedrückte, depressive Stimmung hat, Interessensverlust, die Person mag dann nicht mehr die Dinge machen, die sie normalerweise sehr gerne mag, zum Beispiel irgendwie Sport oder so. So eine Freudlosigkeit oder generell, dass die Affekte, die Emotionen fahren runter, werden weniger. Der Antrieb reduziert sich, die Person kommt zum Beispiel schwerer aus dem Bett morgens und die Einschränkung der Aktivität ist so ein klassisches Kriterium. Also dass die Leute sich halt ganz oft isolieren, zurückziehen und in ihrem Häuschen bleiben und oft halt nicht rausgehen, den Kontakt nach außen einfach stark reduzieren. Ja, das ist das. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Latte von körperlichen Symptomen. Die können ganz unterschiedlicher Art sein. Ne? Schlafstörung Voll. Zum Beispiel ist so ein Klassiker.
Ja, also da gibt's die ganze Bandbreite. Der eine reagiert mit Magen und Darm, der andere mit Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Ohrenschmerzen, weiß ich nicht, Schmerzen. Also da, ich glaube, da gibt es, also lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, gibt es nichts, was es nicht gibt, was da mit körperlich mit Depressionen in Verbindung steht. Und du hast mich ja eben gefragt, ob mich Menschen angesprochen haben. Mich hat niemand angesprochen im Sinne von, sag mal Mareike, hast du eine Depression? Sondern das, was irgendwann, ich glaube, das, was sichtbar ist, also kann, was sichtbar sein kann, ist, dass Menschen sich sozusagen verändern. Also, dass man eine, vielleicht einfach nur so eine diffuse Veränderung wahrnimmt. Oder dass man das Feedback bekommt von, irgendwie warst du mal spontaner oder irgendwie warst du mal lustiger oder irgendwie kommst du gar nicht mehr mit. So, das sind ja manchmal so Dinge, die man dann im Erleben, ja, also vielleicht im Freundeskreis oder so, beobachten kann. Und ich erinnere mich aber an niemanden, der dann irgendwie einen Schluss gezogen hat zu, aha, oder ist sie depressiv?
Mhm. Ja. Ja, da will ich gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir war das so versteckt, dass ich es noch nicht mal selbst gesehen habe.
Ja.
Weil im Außen war alles in Ordnung. Also vermeintlich alles in Ordnung. Und ich erinnere mich, dass ich dann ein körperliches Problem hatte. Ich hatte dann starke Hüftschmerzen. Ich hatte mir so eine Sportverletzung zugezogen, weil ich es mit dem Sport übertrieben habe. Was übrigens auch Teil ist von einem Versuch, aus so einer versteckten Depression rauszukommen. Und ich erinnere mich, dass es eine Freundin von mir war. Schöne Grüße an Anke an dieser Stelle. Die gesagt hat, Charlotte, ich mache mir jetzt richtig Sorgen. Und da war der Punkt, wo ich gedacht habe, ach so, hier stimmt irgendwas nicht. Weil mein Umfeld hat es nicht mitbekommen. Freunde, Familie, Verwandte, niemand hat es mitbekommen. Ich war bei Ärzten aufgrund dieser Hüftthematik. Und ich eine Sache, die fiel mir auch auf, das war, dass ich halt ständig weinen musste. Ich habe ständig, mir sind die Tränen, ja, das war schon blöd. Hätte mir da auch aufhören, aber ich habe das einfach, ich habe davor keine Erfahrung gehabt. Ich habe im Umfeld niemanden gehabt, der, ich wusste das einfach nicht. Deswegen ist mir auch dieser Punkt von darüber sprechen und das nach außen tragen so wahnsinnig wichtig. Ich habe regelmäßig geweint und auch die Ärzte haben nichts dazu gesagt. Ich habe ja bei denen gelegen, aber ich habe beim Orthopäden habe ich gelegen. Der war jetzt nicht dafür verantwortlich, dass ich halt die ganze Zeit weinte. Ich war bei der Physiotherapie. Die war jetzt auch nicht dafür zuständig, bei mir eine Depression zu diagnostizieren. Und vor allem habe ich es halt selbst nicht verstanden. Ich weiß, es gab eine Situation, da habe ich es aus Verzweiflung gegoogelt. Da habe ich gegoogelt, ich weine immer. Woran könnte das liegen? Und auch da hat es ziemlich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, ey Mann, hier läuft irgendwas richtig nicht rund.
Und wie bist du dann dazu gekommen, dass du dann irgendwann wusstest, ich habe Depressionen?
Ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe Coachings dazu gehabt und habe das dann verstanden. Ich habe das Ruder rumgedreht. Ich habe dann so einen Leidensdruck gehabt und verstanden, ich muss was ändern. Und dann habe ich viel, viel selbst geändert in der Situation. Viel, also mit Coachings, ja, so ein paar Punkten, die mir dann geholfen haben, da wieder rauszukommen. Teilweise Dinge, die ich bis heute in meine Tagesroutine eingebaut habe, die mir Stabilität gegeben haben. Aber die versteckte Depression ist halt eine Krux. Mhm. Wollen wir darüber mal sprechen?
Naja, weil wir die eben damit auch vor uns selber so gut verstecken.
Ja.
Also das ist, finde ich, ist so eins der großen Clues dieser versteckten Depression ist, dass die eben so gut versteckt ist, dass man die eben manchmal selber gar nicht merkt. Also es gibt da so eine schöne Liste. Charlotte wollte schon lange endlich mal was vorlesen in diesem Podcast. Und diese Liste, die hat Charlotte aus einem Buch. Kannst du einmal kurz sagen?
Ja, das Buch heißt Die versteckte Depression, wenn Perfektionismus krank macht, und die Autorin ist Margaret Rutherford.
Genau, diese Liste war so der Aufhänger für unsere Folge heute und ich habe die so durchgelesen und dachte, interessant. Also ich lese mal einen vor, ja? Also
hier, bitte.
Charakteristische Symptome, ne, bei einer perfekt versteckten Depression. Wenn Sie darunter leiden, ist es wahrscheinlich, dass Sie, ... geht das immer los, ne? Also, dass sie extrem perfektionistisch sind und einen inneren Kritiker haben, der ständig etwas an ihnen auszusetzen hat und Schamgefühle hervorruft. Also schon beim ersten Punkt habe ich mich dermaßen abgeholt gefühlt.
Ja. Ja, der ist schon fies, ne?
Also der ist schon fies. Und der ist übrigens auch einer meiner größten Regisseure für meine unerhörten Stories. Also dieser erste Punkt hier, das ist da, der führt Regie bei mir.
Mhm. Der
kann immer eine unerhörte Story aus dem Hut zaubern. Ja, also dieser innere Kritiker, ja, der einfach nie zufrieden ist und für den es nie gut genug war, ja, der findet ja schon beim Frühstück machen irgendwas, was jetzt nicht in Ordnung war. Also wo es nicht gesund genug oder nicht, weiß ich nicht, nicht gut vorbereitet genug oder irgendwas nicht genug war. Also irgendwas findet der. Wieso habe ich es nicht gestern Abend schon vorbereitet? Wir wollten doch ja alle hier so einen Müslibrei essen. Wieso hast du das jetzt nicht schon? Also an so Stellen, die man auch freundlich mit sich besprechen könnte. Ja, also man sagen könnte, Mensch, an 6 Tagen klappt das gut. Vielleicht ist das am 7. Tag mal einmal, vielleicht ist gar nicht so schlimm. Ja, wenn man mal einmal sein Leben nicht in den Griff hat, ist doch okay. Ja, und da hört ihn schon wieder. Also 7 von 7, bis Leben im Griff haben, alles darunter ist indiskutabel.
Ja.
Naja, also bei dem fühlte ich mich auf jeden Fall schon sehr bestätigt.
Ja. Ja, oder nach außen hin, ne, dass alles zu Hause aufgeräumt ist, dass alles da liegt, wo es liegen soll, dass der Schein nach außen hin gewahrt ist. Und das macht's auch so schwer zu erkennen bei jemandem, der antriebslos ist und der vielleicht nicht schafft, seine Bude aufzuräumen. Wenn du da reinkommst, siehst du das sofort. Bei jemandem, der eine versteckte Depression hat und bei dem alles tipptopp aussieht, ist das schon schwieriger.
Ja, dass der aber Stress hat, weil er jeden Morgen denkt, oh Gott, wenn jetzt Besuch käme, es muss so aussehen, dass Besuch kommen könnte. So.
Ja.
Dann sieht man das nicht, weil bei dem sieht das wirklich so aus, dass der, also ich bin Meister der Illusion, ja. Wenn man bei mir ins Haus kommt, denkt man immer, oh, hier ist ja ganz ordentlich. Also es ist zumindest so, dass der Tenor des Feedbacks, ja, du darfst dir nichts öffnen. Du darfst dir keine Schranktür, keine Schublade. Das ist alles hier eine äußere Illusion von diesem Schein. Alles ist in Ordnung. Es ist, man muss nach außen sehen, dass alles in Ordnung ist. Und das macht es natürlich schwer. Also zurück auf deine Frage von, hat dich nie jemand angesprochen? Nee, weil man nie was sehen konnte.
Ja.
Man kann das nicht sehen. Man sieht jemanden, der hat ein aufgeräumtes Zuhause, der ist gut angezogen, der wäscht sich immer die Haare, der geht zum Sport, der geht zur Arbeit, der schläft vielleicht schlecht, das sieht aber keiner. Und der hat vielleicht auch noch andere Themen und Zwänge und Ängste und Süchte. Die kann der aber auch ganz wunderbar gut vor denen, die es nicht sehen sollen, weghalten.
Ja. Die Person ist übrigens auch, das ist auch sehr gut möglich, nach außen hin oft gut gelaunt.
Ja. Die kann sogar der, also so Klassenclown-mäßig, der kann der Reißer auf der Party sein. Der macht einen Lacher nach dem anderen. Hauptsache, die anderen sind gut gelaunt. Der geht dann aber völlig abgekämpft nach Hause und weint sich vielleicht in Schlaf, weil er nicht mehr kann.
Ja, das ist nämlich ein anderes Kriterium hier auch. Personen, die es mit der versteckten Depression zu tun haben, die sind sehr um das Wohlbefinden anderer Personen bemüht, geben sich aber viel Mühe, dass die keine Teilhabe an deren Wohlbefinden haben dürfen.
Ja, das sind Menschen, die ganz viele Fragen stellen manchmal auch, also ganz viel um jemanden bemüht sind oder auch ganz viel darum bemüht sind, wie es dem anderen geht. Und wo man häufig in so einem Zusammentreffen oder Gespräch oder irgendwann hinterher denkt, ah, der hat gar nichts von sich erzählt. Oder, oh, ich habe den irgendwie gar nicht nach ihm gefragt. Wollen die auch nicht. Oder wenn die Frage kommt, und wie geht's dir? Nee, alles super.
Ja, aber kann ich noch irgendwie in der Schule einen Kuchen backen? Kann ich mich noch irgendwo einsetzen? Kann ich noch irgendwo irgendwie jemandem helfen, jemandem Gefallen tun? Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Die Personen haben übrigens auch immer ein sehr ausgeprägtes, teilweise sogar exzessives Verantwortungsgefühl, was sie an den Tag legen. Verantwortung fürs Umfeld, ne?
Ich glaube, bei Verantwortung. Also ich kann das mittlerweile besser sehen und habe das für mich ein bisschen geordnet, für was eigentlich wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und für was nicht. Aber ich konnte mich da zum Beispiel in der Pferdewelt, konnte ich mich mit diesem Thema Verantwortung abarbeiten, ohne Ende. Die Verantwortung zu tragen für die Gesundheit meiner Pferde zum Beispiel, das macht dich fertig, weil irgendwas ist immer. Das kann ich heute anders handeln. Aber Verantwortung kannst du, glaube ich, auch ganz gut drüber sprechen, Charlotte.
Ach, ja. Überverantwortung. Ein Thema, was übrigens ab einem bestimmten Punkt dann ja auch richtig krass übergriffig wird. Kenne ich mich ziemlich gut aus. Also Früher auch da, ich habe da super viel dran gearbeitet, ne? Aber ich weiß, dass wenn ich irgendwo war und ich habe Kinder gesehen, die, ich weiß nicht, an der Elbe zu nah an der Balustrade herumturnten, ich wäre da hingegangen und hätte gesagt, naja, Mensch, was machst du da? Und hör mal auf damit. Oder hätte was Nettes zu den Eltern gesagt. Bitte Achtung, aufpassen. Also ich kann teilweise, und hatte das eine starke Phase, dass ich nirgendwo sitzen konnte, sondern ich musste immer aufpassen noch, was im Außen passiert. Richtig doll, richtig stark. Überverantwortung für meine Kinder. Überverantwortung. Ach, ich kann während Corona. Mein Gott, hatte ich da eine Party. Was ich da Verantwortung übernehmen konnte. Ja, aber echt. Für alle, da war ich ganz nah. Ich habe da fast die Welt gerettet, täglich. Durch mein verantwortungsvolles Verhalten.
Oh Gott.
Der mich einfach wahnsinnig aufgepasst hat, mich an alle Regeln zu halten, indem ich übervorsichtig war, indem ich alle belehrt habe, wie man sich an Regeln zu halten hat. So habe ich da mein Verantwortungsgefühl ausgelebt, weil ich schlichtweg panische Angst davor hatte. Und dann kommen wir zum Thema Kontrolle, was hier auch vorkommt, dass ich gegebenenfalls jemanden anstecken würde, der dann möglicherweise daran sterben würde.
Wegen dir.
Also meinetwegen, ja.
Ausschließlich deine wegen. Du hast dich nicht richtig an die Regeln gehalten. Du hast den angesteckt. Wegen dir hat er sich infiziert. Und wegen dir ist er dann gestorben.
So sieht's aus. Und da möchte ich das kurz unterstreichen. Personen mit einer perfekt versteckten Depression machen sich in der Regel viele Sorgen und haben das Bedürfnis, sich und ihr Umfeld unter Kontrolle zu halten.
Ja. Zum Beispiel Sorgen, dass man jemanden ansteckt, dass der wegen mir Corona bekommt.
Ja.
Ja, oder auch Sorgen, die so, also so Szenarien denken, ne? Also sich so in Szenarien reindenken, in so was wäre, wenn Dinge rein oder in so Ängste abdriften, die so wahrscheinlich nie erfüllt und eintreten werden. Oder übermorgen klingelt das Finanzamt, hat den Zoll direkt dabei. Also so Sachen, die sehr, sehr unwahrscheinlich sind, aber die uns trotzdem in so einem beschäftigt, also die uns mit Sorgen machen beschäftigt halten.
Ja.
Auch gerne morgens um 3.
Oh ja.
Oh, das ist eine schöne Zeit zum Sorgen machen.
Ja, 4. 4, ich nehme 4.
Zwischen 3 und 4 wach liegen und grübeln, das ist ein Geschenk. Also da ist auch alles noch 8-mal so schlimm, wie es eigentlich ist. Das hat was mit unserem, ich weiß nicht, Hormonhaushalt oder so, glaube ich, zu tun. Also das hat, körperlich ist bei uns zwischen, weiß nicht, 2 Uhr morgens und 4 Uhr morgens irgendwie, laufen die Uhren anders. Auf jeden Fall ist das keine Zeit, um Dinge zu planen und um sich Sorgen zu machen, weil alles wird riesengroß, unvorstellbar, nicht mehr zu bewältigen.
Düster.
Düster, aussichtslos.
Unüberwindbar, ja, genau. So wird das wahrgenommen. Und das ist ja ganz oft, wenn man morgens aufwacht, man fragt sich dann, hä? Was habe ich mir denn gestern für den Kopf gemacht?
Ja, worauf habe ich mir denn da jetzt so eine Sorgen gemacht? Ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Oh, das kenne ich. Ich kenne das wirklich, also ich kenne nachts aufstehen, um der Panikattacke zu entgehen, zu entkommen. Also ich kenne nachts aufstehen, das ist wirklich schon, wenn ich davon rede, das ist wirklich lange her, ne? Also mehrere Jahre. Und das waren aber harte Zeiten. Das waren harte Zeiten, weil das auch, das ist nichts, wo ich viel drüber gesprochen habe. Also nicht mit, wie soll ich das sagen? Also ich habe irgendwann Menschen gehabt, mit denen ich darüber sprechen konnte. Aber es ist auch nicht das, wo man die 10 Minuten vorm Yoga mit der Mattennachbarin drüber spricht und sagt, du übrigens, heute Nacht bin ich wieder aufgestanden, konnte nicht schlafen, musste ich LOL anmachen. Sonst hätte ich eine Panikattacke gekriegt. Also, wisst ihr, was ich meine, das, oder weißt du, was ich meine, Charlotte? Das ist so, das ist ja nichts, was so wie, oh, da hatte ich so ein Sodbrennen, da musste ich aufstehen. Das kann man erzählen. Aber ich hatte fast eine Panikattacke, kenne ich schon, weiß ich schon, wie ich mich da verhalten muss. Weiß ich nicht. Habe ich Schamgefühl gehabt. Heute ist es auch anders. Kann ich mich da auch verletzlicher mit sagen. Heute spreche ich in einem Podcast drüber, ja, aber.
So. Genau. Den Punkt möchte ich auch mal machen, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele, denen es so geht. Und sobald man sich öffnet, ja, was auch immer, Überraschung, der Weg daraus ist, Spoiler, also ein Weg daraus, ist da offen drüber zu reden. Und es geht halt ganz vielen Menschen ähnlich.
Ja.
Du sagst das doch immer. Du sagst immer, es ist kein persönliches Einzelschicksal.
Nee, kein trauriges Einzelschicksal. Und das stelle ich halt so oft fest. Also das stellen wir jetzt ja alleine fest mit dieser Podcast-Veröffentlichung. Ich weiß nicht, wir machen, das ist jetzt hier gerade die, ist das die 8. oder die 9.? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Wir waren uns nicht sicher, wie das hier ankommt, was wir hier uns für einen Quatsch erzählen, ja. Und das Feedback ist aber durch die Bank einfach, dass es euch so ähnlich geht. Dass es euch mit vielen Dingen so ähnlich geht. Und dass es aber so heilsam ist, dass es anderen auch so geht und dass man darüber ins Gespräch kommt. Mir hat so sehr das die Augen geöffnet, dass das Gegenteil von Depression Expression ist. Das hat mich immer wieder inspiriert, weil ich dachte, ah, okay, einfach das Gegenteil davon. Also Ausdruck, sprechen, den Körper wieder fühlen, sich mit seinem Körper zu verbinden, also auch Ausdruck über den Körper, vielleicht mag der eine tanzen oder auf dem Trampolin hüpfen oder ich gehe gerne mit meinen Pferden zusammen in den Wald und jeder spürt seinen eigenen Körper. Aber all das, da wird es irgendwann unmöglich, in depressive Gedanken zu kommen. Ja, wenn unser Körper wieder richtig mit uns in Verbindung ist.
Ja, oder auch Pausen einzulegen, bewusste Pausen zu machen. Ja, da, weil ein Punkt.
Da gehe ich gerne mal drüber weg.
Ein weiterer Punkt der versteckten Depression ist, sich sehr leistungsorientiert zu verhalten und Erfolge zu brauchen, um sich wertvoll zu fühlen. Und Personen, die eine versteckte Depression haben, sind oft im Berufsleben auch extrem erfolgreich.
Ja, ich war das, die Jobs, die ich gemacht habe, da war ich richtig gut.
Ja, ich auch.
Exzellente Zeugnisse, exzellenten Job gemacht. Todtraurige Arbeitgeber, die dich nicht wieder gehen lassen wollten. Mhm. Ja, ich war richtig gut. Ich war aber nicht unbedingt glücklich dabei. Am Anfang, ja. Speziell einen Job habe ich jetzt gerade vor Augen. Da bin ich aufgegangen am Anfang. Ich dachte, boah, endlich wird hier mein Ehrgeiz mal gefördert. Endlich sieht mal einer, was ich kann. Und habe mich da wirklich reingeworfen. Es war auch toll. Also habe ich Dinge gelernt, habe ich Sachen gemacht. Wirklich sensationell. Möchte ich auch nicht missen, diese Erfahrung. Aber es kippte irgendwann. Es hatte einen Kipppunkt. Und der war einfach über meine Grenzen hinweg. Also es war einfach nicht kein Maß mehr, kein gesundes Maß mehr zwischen Anstrengung, Erholung, zwischen Neues dazulernen und gewohntes Aufrechterhalten. Es war irgendwann so ein Wettlauf, jeden Tag so ein Wettlauf. Und das kippte. Und ich konnte das aber nicht so richtig, also heute kann ich das sehen, was das so für Dynamiken abgelaufen sind und was für Muster ich mich da reinbegeben habe. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht sehen. Ich konnte nur sehen, ich bin unfassbar angestrengt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich fühle mich verheizt, obwohl ich nicht verheizt bin. Ich kann nicht mehr. So ein Gefühl kam irgendwann.
Ja.
Aber der äußere, also die Performance, ne, lief weiter. Also Arbeit, Job, Erfüllung, 100%.
Hast du dich da krank gemeldet?
Nein, natürlich nicht. Ich war ja nicht krank.
Nein.
Das gehört ja schon dazu. Das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Dass es oft damit einhergeht, dass es einem selber gar nicht bewusst ist. Und weil ich mich, also mittlerweile würde ich sogar die vage These aufstellen, weil ich eben mich nicht damit krank gemeldet habe, weil ich nicht sehen wollte, hier ist richtig was los, Marike. Es ist wirklich Handlungsbedarf. Hier ist wirklich Alarmstufe gelb für mach mal was anders in deinem Leben. Hat mein Körper sich gedacht, ist aber die hört nicht. Wir haben jetzt hier alles angedreht, was leuchten kann. Die hört nicht. Was wollen wir machen? So, okay, alles klar. Tumor im zentralen Nervensystem. Letzte Warnstufe, Alarmstufe rot,
ja.
Bis sie sich nicht mehr bewegen kann. So, also beziehungsweise bis sie sich nicht mehr verbiegen kann, war eigentlich die Botschaft.
Schön.
Also es war irgendwann so, dass meine Wirbelsäule ich konnte meine Schuhe nicht mehr richtig zumachen. Aber ich bin natürlich nicht zum Arzt gegangen, weil ich hatte ja einen Job zu erfüllen. Und abgefahren, aus heutiger Sicht abgefahren, in was für einem körperlichen Zustand ich Jobs gemacht habe. Aber mein Körper hat gesagt, sie hört ja nicht. Auf alles andere hört sie nicht. Also machen wir hier Totalausfall. Und das war irgendwann einfach so laut, dass ich dann natürlich zum Arzt gegangen bin.
Und was letztendlich der Anfang deiner Geschichte, also deiner Geschichte der Heilung ist, ne?
Voll. Das war Reset-Knopf. Das war einmal auf los zurück. Das war hart. Also das war auch zurück ins Leben kämpfen so ein bisschen, weil das auf so vielen Ebenen ablief, weil das auch wirklich die totale Eskalation war. Also psychisch, körperlich, also mental einfach war ich auch völlig am Ende. Dann war das körperlich einfach eine traumatische Erfahrung. Dann war das wirklich eine große Anstrengung, um wieder in die eigene körperliche Kraft zu kommen. Das war wirklich so ein Reset-Knopf durch Eskalation.
Mhm.
Und eine Riesenchance. Aus heutiger Sicht größte Chance. Ich hätte sonst nicht alles auf links gedreht und ich habe alles auf links gedreht.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich heute einen Podcast aufnehmen würde, wenn der Tumor nicht da gewesen wäre. Vielleicht hätte ich noch nicht mal die Depression erkannt.
Und würde es weiter leisten?
Würde weiter leisten, ja. Wahrscheinlich immer noch richtig gut. Wahrscheinlich immer noch einen glücklichen Chef.
Ja, genau. Dein Chef wäre richtig zufrieden. Ja. Ja, ich kann dazu eine Parallele schlagen. Ich habe einen Punkt gehabt, an dem ich dann Burnout hatte. Also das war so, als das jemand zu mir gesagt hat, ja, du hast da einen Burnout, dass das bei mir alles gedreht hat. Und rückblickend bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass das so verlaufen ist, weil ich dann angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen und aus dieser Kuhle da rauszukrabbeln. Und ja. Ich würde sonst ja auch nicht mit dir was aufnehmen, wenn mir der Schritt dann nicht gelungen wäre.
Und was war denn der Moment, der dich rausgebracht, also wo du gemerkt hast, okay, jetzt ergreife ich hier Maßnahmen?
Das war wirklich der Punkt, als meine Freundin so besorgt war. Also es musste jemand von außen sein, der zu mir gesagt hat, mit dir stimmt was nicht. Erst da ist mir so ein bisschen der Perspektivwechsel gelungen. Da konnte ich so aus mir rauszoomen, das feststellen, sagen, ja, die hat ja recht. Hier stimmt wirklich was nicht. Weil wenn ich so weitermache, dieses Perfektionistische, das Leistungsorientierte hat ja alles nur nach außen hin gestimmt.
Ja.
Und im Inneren ging es mir nicht gut. Und wer davon stark betroffen war, war meine Familie. Also ich, ne? Ich war unglücklich, so als allererstes. Und dann hatte das natürlich Konsequenzen im Zusammenhang mit meiner Familie. Und das war für mich der Weckruf. Ja. Da bin ich dann da raus. Das ist mir super wichtig und freue mich jetzt, dass wir das so aufgenommen haben, hier einmal festhalten, dass es ganz vielen Menschen geht, so in der Form. Also das ist wirklich wie eine Pandemie. Und dass es in unterschiedlichen Deckmäntelchen kommt und nicht immer sofort erkennbar. Und dass darin auch immer eine Chance liegt.
Voll. Und dass auch der Leidensdruck so unterschiedlich sein kann. Also ich weiß, dass manchmal so, dass, also Leid ist ja nicht vergleichbar, aber dass es manchmal in diesen depressiven Episoden so ein Gedanken von, naja, so schlimm ist ja nicht, ne? Also andere Hunde haben nur drei Beine. Also in so einem, das sozusagen zu relativieren, so schlimm ist es ja nicht, es geht ja noch alles, ich kann ja noch zur Arbeit, ich muss mich ja nicht krank melden, dass das schon ein Teil der Story ist.
Ja.
Und dass es okay ist, dass es Menschen gibt, denen es noch schlimmer ergangen ist oder die wirklich morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnten. Aber wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwo Leidensdruck oder ein Störgefühl oder so ein Gefühl von, stimmt doch was nicht oder das war doch schon mal anders oder könnte das nicht anders? Oder wenn du dich bei irgendwas anderem angesprochen fühlst, das ist okay, damit loszugehen. Es ist okay, sich jemandem anzuvertrauen, darüber zu sprechen. Im Zweifel dein Hausarzt. Also das ist immer noch mein Allround-Gedanke, weil ich auch aus heutiger Sicht sehe, wie wichtig so ein Hausarzt ist, der einen kennt. So, ne, wo man hingehen kann und sagen kann, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Und wenn du nicht diesen Hausarzt hast, den ich jetzt irgendwie im Kopf habe, dann gibt es jemanden anderen. Es gibt jemanden, dem du sprechen kannst.
Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Appell. Zur Not auch die Telefonseelsorge, die man unter 0800 11 10 111 erreichen kann, wenn jetzt hier sich einer angesprochen fühlt und sich Sorgen macht. Der Hausarzt ist natürlich die allerbeste Adresse. Und Coaching ist auch immer eine Möglichkeit, allerdings auf dem Level, wenn es hier um Hilfe zur Selbsthilfe geht.
Ja, auf jeden Fall. Und auch das ist aber, also es kann trotzdem eine Eintrittspforte sein. Weil auch ein Coach kann jemand sein, der sagt, du pass mal auf, das kommt jetzt hier an die Grenzen meiner Zuständigkeit. Du brauchst mehr, brauchst was anderes.
Ja, also eigentlich egal was, redet drüber.
Ja, es ist fast, also für mein Gefühl ist es am Anfang wirklich fast ein egal was, Hauptsache losgehen. Es finden sich dann die richtigen Türen. Dieser erste Schritt von, ich suche mir Hilfe, ich möchte Hilfe, ich möchte mich begleiten lassen, das ist, glaube ich, der, also aus heutiger Sicht, diese dieses Einsehen, mit mir ist richtig was los, das war der härteste.
Ja, ja. Ja, wo du das gerade sagtest, ich habe ganz oft gesagt, Mensch, in Afrika sterben Kinder.
Ja.
Was stellst du dich hier so an? Das war ein Standardgedanke. Ich spreche den jetzt mal laut aus, ist mir auch unangenehm. Aber das war so ein Standardgedanke, den ich mit mir rumgeschleppt habe. So, was hast du eigentlich für Themen? Du sitzt hier in deinem Haus, du hast einen Garten, es geht dir gut. Stell dich nicht so an. Und es ging mir aber nicht gut. Es ging mir nicht gut. Und darüber dann zu sprechen, das ist der erste Schritt zur Heilung. Kann ich jedem nur empfehlen.
Und diese Stell dich nicht so an, das ist so eine unerhörte Story, ne? Aus diesem Kritiker. Aus dem, es muss alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Ja.
Ja.
Ja. Heute mal nicht so lustig.
Nee.
Ja, und trotzdem haben wir uns ja, also es ist ja auch nicht der lustigste Podcast der Welt, den wir hier aufnehmen. Und wir haben uns gedacht, dass das auch eine unerhörte Story von mir ist, dass es mir jetzt auch, während wir es aufgenommen haben, dass das ein Zeugnis von Schwäche ist, Depressionen zu haben oder das in der Öffentlichkeit zu sagen. Und dass ich für mich feststellen kann, dass dieser Punkt von anzufangen, darüber zu sprechen, anzufangen, in die Heilung, möchte ich fast sagen, zu gehen, dass das ein Teil der Therapie ist, dieses darüber zu sprechen. Und auch jetzt hier mich mit dir zusammen hier so verletzlich zu zeigen, dass das ein Thema für uns ist. Ja, das macht auch was mit mir.
Ja, kann ich unterstreichen. Geht mir ähnlich. Vielleicht geht's euch auch so, wenn ihr Lust habt, das mit uns zu teilen. Wir freuen uns über Kommentare, über Nachrichten. Denn ich finde, man kann nicht laut genug über ein Thema sprechen, was einfach in Deutschland die häufigste psychische Erkrankung ist. Ich wiederhole es nochmal. Also egal was, du bist nicht allein. Das ist für mich hier der Wunsch für die Hauptaussage hier für heute.
Ja, du bist damit nicht alleine und es kann auch sein, dass du nicht, also dass es nicht dein Gefühl ist von, ich habe eine psychische Erkrankung und das ist völlig fein. Ich hatte auch nie das Gefühl, eine psychische Erkrankung zu haben. Auch bis heute nicht, würde ich nie so sagen, dass ich eine psychische Erkrankung habe oder hatte. Und ich brauchte aber trotzdem was. Ich brauchte was und ich brauchte auch was von außen. Und da gibt's richtig viel. Da gibt's richtig viel und es ist, genau, das ist die Einladung an der Stelle. Unser Appell-Podcast heute.
Den wir nicht machen wollen, den Appell. Wir,
genau, das, was eigentlich die No-Go-Area eines jeden Coaches ist. Appelle und Ratschläge. Und es ist mehr eine Einladung. Also, wenn ihr was mit uns teilen wollt, wir freuen uns riesig. Wir sind gespannt auf eure unerhörten Stories, auf alles, was ihr mit uns teilen wollt. Ihr könnt uns das gerne an hello@deinestory-podcast.de als E-Mail schreiben. Natürlich könnt ihr euch auch mit uns auf Instagram vernetzen. Das macht uns auch Riesenspaß. Da könnt ihr uns natürlich auch eine Sprachnachricht schicken. Das ist natürlich auch ein tolles Medium. Also wenn ihr vielleicht Lust habt, hier in unseren Podcast reinzuquatschen, könnt ihr das zum Beispiel über eine Instagram-Sprachnachricht tun. Ja, das nochmal zum Abschluss. Folgt uns gerne dort. Gebt uns gerne tolle Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Punkt.
Genau. Das war's. Habt einen schönen Tag. Genießt das Leben, es ist schön. Bis dann, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.